der Tod des israelischen Historikers Zev Sternhell ist ja Anlass für unser Gespräch. Wir wollen über die Verdienste dieses Analytikers der faschistischen Ideologie sprechen. Zunächst aber erstmal, du hast Zev Sternhell mehrmals getroffen. Wie hast du ihn denn als Person kennengelernt? Als was für einen Menschen hast du ihn in Erinnerung?
Also das Wort Mensch, was du gerade genannt hast, hat dabei eine ganz zentrale Bedeutung. Es gibt ja auch das jiddische Wort Mensch, mit T dort allerdings geschrieben. Und mehrere Nachrufe auf ihn beinhalten ganz einfach dieses jiddische Wort Mensch. Das war ein unheimlich herzlicher, offener und kommunikativer Mensch. Gleichzeitig ein absolut streitbarer Mensch, mit der Fähigkeit zuzuhören, Gegenargumente aufzunehmen und immer dem Willen, auch in seiner eigenen Person, Widersprüche auszuhalten. Also ich mache das mal an einem Beispiel fest. Bis 1982 hat Sternhell an jedem israelischen Krieg als Offizier teilgenommen. Gleichzeitig gilt er als einer der wichtigsten Vertreter der israelischen Friedensbewegung, war Mitbegründer der großen Bewegung Frieden Jetzt. Er bezeichnet sich selbst als Zionisten und als Gegner eines binationalen Israel, sagt aber andererseits, ich bin nicht religiös. Dinge, die auf den ersten Blick als miteinander unvereinbar erscheinen. In Israel war er ja nicht nur als Wissenschaftler bekannt, sondern vor allen Dingen auch als politischer Mensch. Er hat immerhin ein Jahrzehnt dem Zentralkomitee der israelischen Arbeitspartei, also einer sozialdemokratischen Partei, als Vertreter des linken Parteiflügels angehört. Und diese ganzen Sachen haben ihn bei der israelischen Rechten so verhasst gemacht, dass auch ein Kopfgeld auf ihn ausgesetzt worden ist. 2008 führte das dann zu einem Bombenanschlag auf ihn, den er verletzt überlebt hat. Ich habe ihn dann, es war 2 oder 3 Jahre später, genau weiß ich es jetzt nicht mehr, bei einem Kongress in Greifswald gefragt, ist denn jetzt gesundheitlich nach dem Anschlag wieder alles in Ordnung bei Ihnen? Ja, meinte er, das war nicht so schlimm, das waren ein paar Bombensplitter im Bein. Wir haben Glück gehabt, unsere Haustür war nicht so gut und der größte Teil des Drucks ist nach innen weggegangen, sodass auch die Hauptwirkung der Bombe nach innen losgegangen ist. Naja, aber beim nächsten Mal werden wir das Glück nicht mehr haben. Die Versicherung hat gut gezahlt. Jetzt haben wir eine bessere Haustür. Also ich glaube, auch solche Äußerungen machen dann deutlich, was für ein Mensch er war und wie er mit Gegnerschaft umging. Auf der einen Seite ist er nie müde geworden, an Israel gerade zu loben, dass es im Nahen Osten die demokratische Hochburg ist. Das Land, was am ehesten für demokratische Vorstellungen steht. Für ihn war immer ganz wichtig, ja, bei uns können eben junge Leute auch den Militärdienst verweigern. Das unterscheidet uns eben gerade. Und ich bin bereit dafür einzustehen, dass das so bleibt, auch wenn ich für mein Land in den Krieg gezogen bin. Und auf der anderen Seite hat er gerade deshalb immer wieder sehr heftig auch als Kolumnist der liberalen Tageszeitung Haaretz die rechte israelische Regierungspolitik kritisiert. Das vielleicht als so ein paar Stichworte zu der Person Sternhell. Ein sehr kluger, belesener Mann, als er sein großes Buch über Italien geschrieben hat, hat er dafür, weil er die Originalquellen auch heranziehen wollte, damit mit ungefähr 70 Jahren, noch Italienisch gelernt. Und ich fragte ihn, oh, war das in dem Alter nicht eine schwierige Sache, noch eine völlig neue Sprache zu lernen? Von ihm kam als Antwort, ach, das ging eigentlich. Und als wir damals nach Israel ausgewandert sind, musste ich ja auch Hebräisch lernen. Und diese Juden hätten sich ja nun wirklich eine lebendige Sprache aussuchen können und keine tote.
Zev Sternhill ist 1935 in Galizien geboren worden. Das heißt, er hat die Herrschaft des Nationalsozialismus auch erlebt, als Kind in Polen. Und er ist nach dem Zweiten Weltkrieg nach Israel emigriert. Das heißt, Zev Sternhill war ein Überlebender der Shoah. Inwiefern würdest du sagen, hat dieser Erfahrungshintergrund auch die Forschungsarbeiten von Sternhill geprägt und motiviert?
Also dieser Hintergrund hat natürlich sein ganzes Forschungsinteresse entscheidend geprägt. Sternhell hat ja seine gesamte damals noch lebende Familie durch den Holocaust verloren. Dass so ein tiefschneidendes Erlebnis jemanden sein ganzes Leben lang nicht mehr loslässt, ist, glaube ich, nachvollziehbar. Und das war für ihn natürlich der Impetus, dem Wesen des Faschismus auf den Grund gehen zu wollen, mehr darüber erfahren zu wollen. Auch da aber gleich wieder die Widersprüche. Also Sternhell, wie gesagt, polnischer Jude, aus einer jüdischen Kaufmannsfamilie stammt. Gerettet worden ist er durch polnische Katholiken, die ihn als katholisches Kind ausgegeben haben und somit gerettet haben. Er ist übrigens nicht direkt nach Israel aus Polen emigriert, sondern über den Umweg Frankreich. Er ist also erst zu Verwandten nach Frankreich gekommen. Und dann im stolzen Alter von immerhin 16 Jahren hat er sich entschieden, ich wandere nach Israel aus.
Eines der bekanntesten Werke von Zev Sternhell ist das Essay mit dem schlichten Titel Faschistische Ideologie. In diesem Buch analysiert Sternhell ja weniger die Ideologie des Nationalsozialismus als vielmehr die Ursprünge des Faschismus in Frankreich und in Italien. Und eine zentrale These dieses Buches ist ja, dass der Faschismus eine neue Form von reaktionärer Ideologie ist und dass im frühen Faschismus enttäuschte Sozialisten, Syndikalisten, revolutionäre Linke zusammentreffen mit extremen Nationalisten, dass daraus was Neues entsteht. Was ist denn die Tragweite, was ist das Wichtige an dieser These?
Das war eine völlig neue Herangehensweise, um sich dem Thema Faschismus zu nähern, zur damaligen Zeit. Ich muss dazu vielleicht erwähnen, das war Sternhells erste größere Arbeit. Damals auch nicht als eigenständiges Buch erschien, sondern als längerer Aufsatz in einem Sammelband. Er hat das auch als Einführung verstanden. Das, was er dort niedergelegt hat, waren ja erst einmal eine Reihe Thesen. Und eigentlich kann man sagen, dass sein gesamtes, umfangreiches, späteres Werk den Beleg dieser Thesen darstellt. Die israelische Zeitung Haaretz hat ihn als revolutionären Denker bezeichnet, der die Sichtweise der Wissenschaft auf die extreme Rechte verändert hat. Inwiefern hat er sie verändert? Es ist nachvollziehbar, dass nach dem Ende der faschistischen Diktaturen zunächst einmal die Analyse dieser Diktaturen, ihrer Funktionsweise, ihrer Struktur, der Interessen, auch der wirtschaftlichen Interessen, die im Faschismus ihren Ausdruck fanden, im Vordergrund stand. Das ist nachvollziehbar, aber es ist natürlich nicht ausreichend. Sternhell selbst hat das mal so gesagt, also wenn ich den Kommunismus analysieren will, dann mache ich das ja auch nicht, indem ich mir die Sowjetunion der Stalin-Ära angucke und daraus Schlussfolge, aha, das ist der Kommunismus. Das wäre eine wissenschaftlich unzulässige Vorgehensweise. Jede Ideologie, jede politische Bewegung verändert sich im Laufe der Zeit, hat andere Erscheinungsformen. Je näher sie auf den Weg zur Macht kommt, desto mehr Kompromisse einzugehen ist sie gezwungen, desto stärker verändert sie sich. Wenn ich aber herausbekommen will, was ist denn der Ansatz einer solchen Bewegung und einer solchen Ideologie, Da muss ich folglich an die Anfänge zurückgehen. Wie und aus welchen Gründen heraus ist Faschismus entstanden? Ich muss dazu gleich nochmal ergänzen, um die NSDAP und um das NS-Regime in Deutschland geht es in Sternhells Werk überhaupt nicht. Ihm geht es um den Faschismus und seiner Ansicht nach, einer der Punkte, der ihn umstritten gemacht hat, ist der NS zwar mit den faschistischen Bewegungen verwandt. Es gibt dort eine Reihe Ähnlichkeiten, Überschneidungen und Gemeinsamkeiten. Aber, so seine Ansicht, es gibt so starke Unterschiede, die es verbieten, zu sagen, dass der Nationalsozialismus zur Gattung Faschismus gehört. Der erste Grund dafür ist dieser Auslöschungsgedanke, dieser exterminatorische Antisemitismus im NS. Es gab zwar mehr oder weniger stark ausgeprägt in allen faschistischen Bewegungen Antisemitismus. Nirgends aber stand der dermaßen im Mittelpunkt wie bei den Nazis. Nirgends sonst gab es diese Vorstellung, dass eine Vernichtung des Judentums, allen dessen, was als jüdisch gebrandmarkt wurde, notwendig war und einen zentralen Stellenwert einnehmen musste. Der zweite Grund, weshalb Sternhell den Nationalsozialismus aus dem System, aus der Familie Faschismus ausgrenzt, besteht darin, dass eben der Ansatz, der ideologische Ansatz des NS grundsätzlich unterschiedlich gewesen sei. Der Faschismus in Deutschland war ein reines Produkt, also der NS war ein reines Produkt der völkischen Bewegung, schon während des Wilhelminischen Kaiserreiches, war ausschließlich von rechts geprägt. Die faschistischen Bewegungen in anderen Ländern dagegen behaupteten durch die Bank von sich, sie seien weder links noch rechts. Und in gewisser Hinsicht stimmte das auch. Ich will das an einer kleinen, nie sonderlich nach außen wirksam gewordenen Organisation deutlich machen, die Sternhell als Beispiel dafür anführt, als ein wichtiges Beispiel. Den französischen Cercle Proudhon, der 1911 bereits entstanden ist. Von dem sagt Sternhell, dort sind alle Elemente der faschistischen Ideologie bereits voll ausgeprägt. Was war das für eine Gruppe? Sie entstand auf Anregung des Führers der Action Française von Charles Maurois. Die Action Française war eine rechte Massenorganisation, monarchistisch ausgerichtet, heftig antidemokratisch, antisemitisch und sie bezeichneten sich selbst als integrale Nationalisten. Das heißt, alles andere leitete sich aus der Nation ab. Die Nation, der Staat Frankreich stand im Mittelpunkt, dessen Ordnung, dessen Größe und so weiter und so fort. Wir sehen schon den Unterschied zum NS in der Ideologie. Die Idee und der Anstoß für ihn war, dass er gesagt hat, ja, wenn das Maurois gesagt hat, ja, wenn wir integrale Nationalisten sind und die Nation für uns das Nonplusultra darstellt, dann können und dann dürfen wir es nicht zulassen, dass, wie es bisher der Fall war, die gesamte Rechte eher kapitalistisch ausgerichtet war, auf das Bürgertum ausgerichtet war. Das können wir nicht mehr machen. Wir dürfen vielmehr nicht zulassen, dass ein Drittel der Nation aus der Nation ausgegrenzt wird. Das Drittel der Nation, das bis dahin ausgegrenzt wurde, war eben das Proletariat. Also die extreme Rechte entdeckte die soziale Frage für sich. Wir können das ein Stück weit heute vielleicht mit Höckes Begriff des Sozialpatriotismus vergleichen. Für diesen Ansatz suchten sie nun Bündnispartner. Bündnispartner, die enttäuscht waren wiederum von ihrer eigenen Bewegung und in diesem Fall der radikalen Linken. Und so fanden sich neben diesen antidemokratischen Nationalisten im Cercle Proudhon wichtige Ideologen des revolutionären Syndikalismus, die wiederum zum größten Teil aus der französischen Gewerkschaft CGT, die ja bis heute besteht, aber heutzutage eher kommunistisch orientiert ist, kam. Das waren die Vordenker der Gewerkschaft, das waren wichtige theoretische Autoren der Gewerkschaftszeitung, das waren mit die wichtigsten Schüler des revolutionär-syndikalistischen Vordenkers Georges Sorel. Die hatten ein ähnliches Problem wie die Nationalisten der Action Française. Sie sahen, das Proletariat wächst weiter. Die Gewerkschaften werden stärker. Trotzdem sind wir weiter entfernt vom Übergang zum Sozialismus, so wie wir uns das vorstellen. Denn das Proletariat lässt sich immer stärker auf die parlamentarische Vertretung durch die Sozialistische Partei ein, hofft darauf, dass über Reformen immer mehr Stücke vom Kuchen bei ihnen landen und verzichtet darauf, die ganze Bäckerei zu fordern. Sprich, den revolutionären Syndikalisten war ihr revolutionäres Subjekt abhandengekommen. Was macht eine revolutionäre Bewegung, die plötzlich kein revolutionäres Subjekt mehr hat? Ganz einfach. Sie sucht sich ein neues revolutionäres Subjekt. Und im Laufe der Diskussion im Cercle Proudhon fanden diese revolutionären Syndikalisten in die Nation als neues revolutionäres Subjekt. Der Begriff der proletarischen Nation wurde geboren. Also Frankreich als Nation, die sich gegen die herrschenden Nationen, die kapitalistischen Nationen durchsetzen musste. Sternhell hat dann geschaut und gesehen, genau dieser Ansatz enttäuschte Rechte und enttäuschte Linke zusammenzuführen und etwas Neues daraus zu machen, was den damaligen Zeitgenossen als weder links noch rechts erscheinen musste, weil es tatsächlich mit der bis dahin bekannten Rechten und der bis dahin bekannten Linken nichts mehr zu tun hatte. Genau dieser Ansatz stand auch am Beginn der faschistischen Bewegungen in anderen Ländern. Sternhell hat das dann auch in seinem Buch über Italien am dortigen Beispiel ausführlich dargestellt. Für Frankreich gibt es dann sogar drei umfangreiche Bände, wo er diesen Weg zur faschistischen Ideologie darlegt. Stellt sich natürlich die Frage, hat es denn dann in Deutschland keinen Faschismus gegeben? Doch, aber das, was Sternhell unter Faschismus versteht, ist genau das, was bei uns in der Zwischenkriegszeit in der Weimarer Republik unter dem Signum konservative Revolution bekannt geworden ist. Genau da finden wir diesen Ansatz auch, diese Überwindung des Gegensatzes von links und rechts. Also der deutsche Faschismus wäre nach Ansicht von Sternhell das, was Armin Mohler dann unter dem Begriff konservative Revolution zusammengesetzt hat.
Also das, was konservative Revolution ist in Deutschland, in der Weimarer Republik, das wäre eigentlich das, was Sternhell als faschistische Ideologie in seinem Buch herausarbeitet.
Richtig. Und das wiederum gehört dann zur Gattung der anderen Faschismen, wie er es für Italien und für Frankreich exemplarisch untersucht hat.
Wo wir das Stichwort der konservativen Revolution haben, da scheint mir auch mit eine entscheidende Frage zu liegen, nämlich was ist das Revolutionäre am Faschismus gewesen? Und das ist ja in der Rezeption von Sternhell immer wieder auch eine Streitfrage gewesen. Was denkst du, wie würde denn Sternhell diese Frage beantworten, wie revolutionär ist der Faschismus und was wäre dann dieses revolutionäre Moment am Faschismus?
Also Sternhell hat immer wieder darauf verwiesen, dass der zentrale Ansatz für den Faschismus war, die demokratischen Institutionen zu zerstören. Also der eigentliche Feind ist eben die demokratische Verfasstheit des jeweiligen Landes, in dem die faschistische Bewegung wirkt. Diese Demokratie kann eben nicht auf evolutionären Wege überwunden werden, sondern das muss im kämpferischen, militanten Akt als Revolution, als Umsturz des bestehenden Systems passieren. Was dann danach kommt, wie es danach aussehen soll genau, ist natürlich nicht bis in die Einzelheiten zu dem Zeitpunkt festgelegt. Da ist der Faschismus Work in Progress, also entwickelt sich auch in seinen Vorstellungen weiter, entwickelt sich weiter, je näher er auf dem Weg zur Macht kommt. Der Ansatz aber, dass entschlossene männliche Kampfverbände auf militanten Weg die Demokratie stürzen müssen, in einem revolutionären Akt, der ist grundsätzliche Übereinstimmung. Demokratie ist schwach. Demokratie ist eigentlich in dieser Vorstellungswelt weiblich. Und es geht aber um die Schaffung eines starken Staates, der durchsetzen kann, dass das, was als nötig erachtet wird, auch umgesetzt wird. Das gilt jetzt eben auch für die Interessen dieses neu zu integrierenden Teils der Nation, für die Interessen des Proletariats übrigens. Also wenn man sich das erste Programm vor jetzt etwas mehr als 100 Jahren, der Fasci di Combattimenti Italiani, also der ersten faschistischen Organisation von Mussolini anguckt, dann finden wir darin eine Reihe an sozialpolitischen Forderungen, die lange nicht umgesetzt worden sind, auch in der Demokratie nicht umgesetzt worden waren, die für die damalige Zeit übrigens auch als revolutionär galten. Die Forderung nach einem 8-Stunden-Tag. Die Forderung nach einem allgemeinen gleichen Wahlrecht, übrigens auch nach Frauenwahlrecht. Man höre und staune, die Forderung nach einem Mindestlohn. Die Forderung nach einem Ausbau, vor allen Dingen der Verkehrsinfrastruktur, und der allgemeinen Verstaatlichung der Verkehrsinfrastruktur. All das waren sozialpolitische Forderungen der faschistischen Partei bei ihrer Gründung. Und das hatte natürlich auch seinen Grund darin, dass eine ganze Reihe derer, die sich an der Gründung beteiligten, aus der italienischen revolutionären Gewerkschaftsbewegung kamen, auch aus der italienischen sozialistischen Partei kam. Also ein führender Vertreter des Faschismus der damaligen Zeit, Nicola Bombacci, hatte den Beinamen der Lenin von Modena, eben durch sein Wirken in der radikalen Linken. All das waren natürlich im Wortsinne revolutionäre Ansätze.
Ich will nochmal auf die Debatten um die Texte von C.F. Sternhell zurückkommen. Wenn man das hört, im frühen Faschismus kommen Rechte und Linke zusammen, bilden vielleicht so eine Art Querfront, dann könnte man bei oberflächlicher Betrachtung sagen, das klingt auch so ein bisschen nach Totalitarismus-Theorie oder Extremismus-Theorie, da kommt ja zusammen, was zusammengehört. Man sieht es, wenn man genauer hinschaut, dann sieht man C.F. Sternhell, der hat ja zum Beispiel einem Ernst Nolte widersprochen, der die These aufgestellt hatte, dass der Nationalsozialismus eine Reaktion auf den Kommunismus gewesen sei. Was kannst du denn zu diesen Debatten sagen? Wie hat da Sternhell argumentiert?
Also er hat ihm nicht nur widersprochen, also man kann eigentlich sagen, da war ein ganzes Stück Verachtung bei Sternhell für Nolte. Der hat ihn eigentlich als Historiker nicht sonderlich ernst genommen. Geschweige denn, dass er auch nur im Ansatz seine Thesen geteilt hätte. Also für ihn kann ja der Faschismus schon keine Antwort auf den Kommunismus oder den Bolschewismus gewesen sein, wenn seiner Ansicht nach die faschistische Ideologie sich bereits herausgebildet hat, bevor es so etwas wie Bolschewismus gab. Also 1911 gab es weder eine kommunistische Partei noch ein bolschewistisches System. Ich kann nicht auf etwas antworten, was es gar nicht gibt. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, dass Sternhell aufzeigt, ja, das sind zwar Leute, die von der Linken gekommen sind, aber diese ideologische Synthese ist vor allen Dingen dadurch möglich geworden, dass sie alles das aufgegeben haben, was eigentlich Linkssein ausmacht. Er spricht also auch ausdrücklich von einer antimarxistischen Revision des Sozialismus. Also der Rationalismus wird aufgegeben. Der Geist der Aufklärung wird aufgegeben. Plötzlich steht dafür der Mythos, der zur Aktion treibt, im Mittelpunkt des Denkens. Mythisches Denken ist dem Marxismus fremd. Sternhell zeigt eigentlich genau, dass dieser Weg zur Rechten damit begonnen hat, dass das Gedankengut des Marxismus aufgegeben worden ist und verworfen worden ist und in sein Gegenteil verkehrt worden ist. Also ehemalige Linke, die sich gerade von der Essenz des Linksseins abgewendet haben. Das ist nicht Querfront, weil das hieße ja, dass Leute, die weiterhin links sind, mit Leuten, die weiterhin rechts sind, zusammenarbeiten. Sondern hier ist es so, dass durch diese Synthese in der extremen Rechten zwar soziales Gedankengut aufgegeben wird, aber um den Preis, dass dieses aufgenommen wird, die Linke ihre gesamte Ideologie, den Kern ihrer Ideologie aufgibt. Das, was verbindet, ist plötzlich der revolutionäre Ansatz, nämlich der revolutionäre Sturz des bestehenden Systems, die Gegnerschaft zur liberalen, parlamentarisch verfassten Demokratie und zum Kapitalismus und der positive Bezug auf die Nation und von Anfang an auf beiden Seiten eben ein erheblicher Antisemitismus.
Im Vorgespräch zu unserem Interview hast du mir erzählt, dass es eigentlich jüngst auch zu C.F. Sternhell eine international geführte Debatte gegeben hat, dass diese Debatte aber in der deutschen Faschismusforschung schlichtweg nicht zur Kenntnis genommen würde. Was sind das denn für Debatten, die da gerade recht aktuell geführt worden sind?
Also es sind praktisch die Fortsetzungen von Debatten, die vor mehreren Jahrzehnten begonnen haben. Gerade in der vergangenen Woche ist in Frankreich eine erweiterte Neuauflage eines Sammelbandes erschienen, in dem die Gegner Sternhells ihre Argumente noch einmal zusammenfassen. Es sind durch die Bank bekannte Historiker, angeführt in dem Fall von Serge Perstein und Michel Vinocq. Der Band heißt Faschisme français, Fragezeichen, also französischer Faschismus. Und Untertitel einfach die Kontroverse. Worum geht es? Sternhell hatte mit seinem Ansatz eigentlich all dem, was in der französischen Geschichtswissenschaft als gesicherte Erkenntnis galt, widersprochen. Und vor allen Dingen dem Doyen der französischen Zeitgeschichtsforschung, René Remond, damit auch widersprochen. Was meine ich damit? Der Ansatz, der unbestrittene Ansatz in der französischen Geschichtswissenschaft bis zu Sternhell, bestand in der schlichten und ergreifenden Aussage, so etwas wie einen französischen Faschismus hat es überhaupt nicht gegeben. Es habe ein paar unbedeutende Gruppen gegeben, die sich am Faschismus orientiert hätten, aber keinen eigenständigen, geistig eigenständigen französischen Faschismus, weil es nämlich auch wieder etwas, wogegen Sterne polemisiert hat, eine revolutionäre Rechte in Frankreich als Tradition gar nicht gegeben habe. Nun zeigt Sternhell aber auf, dass es schon in den 1880er Jahren mit der Bewegung von Boulanger so eine revolutionäre Rechte auch mit Masseneinfluss gegeben hat. Er zeigt auf, dass mit dem Cercle Proudhon die erste Gruppierung mit einer voll ausgebildeten faschistischen Ideologie in Frankreich entstanden ist. Das waren für diese französische Wissenschaft natürlich Sakrilege. Es hängt auch mit der Vichy-Vergangenheit, also mit der Kollaboration mit den Nazis zusammen, die immer versucht wurde, in Frankreich kleinzureden und wo erklärt wurde, das waren alles Importsachen, alles nicht wichtig, und das war eben nur ein Abklatsch der Nazis. Genau diese Mythen, die sich herausgebildet hatten, hat eben Sternhell zertrümmert. Und so hat sich in Frankreich im Gefolge auf seine Werke einerseits eine Strömung in der Geschichtswissenschaft sehr lautstark bemerkbar gemacht hat, die ihn angegriffen hat. Und andererseits hat sich dann aber schnell ja geradezu eine Sternhell-Schule gebildet von vor allen Dingen jüngeren Zeitgeschichtsforschern, die sich an seinen Gedanken orientiert haben, die probiert haben, seine Thesen noch mit Spezialstudien zu untermauern. Nicht nur in Frankreich, sondern dazu gehörten dann eben auch Forscher in anderen europäischen Ländern, die einen ähnlichen Ansatz vertreten haben. Ich nenne hier bloß Roger Griffin aus Großbritannien als einen bekannten Faschismusforscher. So, und so wie dieser Sammelband, den ich vorhin erwähnt habe, Faschisme Français, La Controverse, erschienen ist, ist von Sternhells Anhängern dann als Antwort sehr schnell ebenfalls ein Sammelband herausgekommen unter dem Titel Le Mythe de l'Allergie Française au Fascisme. Also der Mythos von der französischen Allergie gegen den Faschismus. Das ist bis heute nicht überwunden, weil die Anhänger von René Remond besetzen natürlich weiterhin an den französischen Universitäten wichtige Lehrstühle, haben nach wie vor Einfluss. Also wird auch die Debatte fortgeführt, keineswegs nur in Frankreich, vor allen Dingen auch im englischen Sprachraum, also in Großbritannien und in den USA, wird diese Debatte sehr hitzig geführt. Es gibt eine Ausnahme dabei, in Deutschland ist das Werk von Sternhell immerhin sehr umfangreiches Werk, weder positiv noch negativ in der Geschichtswissenschaft zur Kenntnis genommen worden. Das gilt mit wenigen Einschränkungen übrigens bis heute. Sternhell selbst hat die Argumente seiner Gegner sehr ernst genommen und hat auch in den Neuauflagen seiner Bücher darauf reagiert. Also nur mal ein Beispiel dafür. Die erste Ausgabe seines wohl bekanntesten Buches, Ni droite ni gauche, L'idéologie fasciste en France, also weder rechts noch links, die faschistische Ideologie in Frankreich, 1983 erschienen, hatte einen Umfang von 444 Seiten. Die aktuelle vierte Auflage kommt auf stolze 1075 Seiten. Sprich, das, was an Kritik kam, hat Sternhell aufgenommen, hat es gekontert durch weitere Nachweise, durch eine Vertiefung der Untersuchung, durch eine Ausweitung der Untersuchung. Eigentlich muss man, wenn man seinen Schaffensweg nachvollziehen will, darf man eben nicht nur eine Ausgabe von Nidrodny Ghosh im Bücherschrank stehen haben, sondern man braucht alle vier. Das ist also sein grundlegendes Werk. Und typisch für die deutsche Geschichtswissenschaft ist es eben, dass es bis heute nicht ins Deutsche übersetzt worden ist.
Auch angesichts vielleicht dieser Nichtwahrnehmung der Theorien und der Bücher und Texte von C.F. Sternhell in Deutschland, so abschließend zugespitzt gefragt, was würdest du denn sagen, ist das zentrale Wichtige, der Aspekt der Texte von C.F. Sternhell, der eben gerade auch wichtig und brauchbar wäre für die Diskussionen über Faschismus heute in Deutschland?
Also es läuft ja immer wieder die Debatte zum Beispiel um die Einschätzung des Charakters der AfD. Es ist ja auch nicht unwichtig, wie ich eine politische Partei bezeichne. Und im Sinne von Sterne ist es immer eine trennscharfe Bezeichnung zu machen. Weil eine falsche Analyse einer politischen Bewegung führt notwendigerweise auch zu einer falschen Strategie gegen diese Bewegung. Nehme ich Sterne als Hilfsmittel, dann sehe ich, dass diese Charakterisierung als faschistisch bestenfalls für einen Teil der AfD, ich habe vorhin Höckes Begriff des Sozialpatriotismus, das kommt Faschismus sehr nahe, und sicherlich Ideologen der neuen Rechten, die ich mit Fug und Recht in die faschistische Traditionslinie stellen kann. Also dem Verleger Philipp Stein mit seinem Jung-Europa-Verlag, Benedikt Kaiser von der Zeitschrift Sezession, die sich als Ratgeber und im Umfeld von Höcke und dessen Kreis bewegen. Die werde ich mit Sterne, mit Fug und Recht, als Faschisten bezeichnen können. Ich werde aber erhebliche Schwierigkeiten haben, die gesamte AfD als faschistisch zu bezeichnen. Also dazu gibt es nun zu starke Kräfte innerparteilich, die für das genaue Gegenteil stehen, nämlich für eine radikal antisoziale Politik, für eine marktradikale Politik, die also voll und ganz in der Traditionslinie einer reaktionären, antidemokratischen, kapitalistischen Rechten stehen. Wenn ich das sehe und Sternhells Analysewerkzeuge eben auf die AfD anwende, dann sehe ich eben auch, dass genau dort die Bruchlinie liegt. Beide sind Gegner der Demokratie. Aber wie und mit welchen Inhalten die Demokratie abgeschafft werden soll, da gibt es eben grundlegende Differenzen, die auf die Dauer nicht miteinander vereinbar sein werden. Es geht also überhaupt nicht darum, wie es in unseren Medien und in der totalitarismustheoretisch geprägten Politikwissenschaft immer dargestellt wird, um eine Auseinandersetzung zwischen gemäßigten und radikalen Kräften, sondern es geht um einen faschistischen Ansatz gegen einen reaktionären, traditionellen, demokratiefeindlichen Ansatz, der aber kapitalismusfreundlich ist. Hier auf der einen Seite die Integration von Arbeiterklasse, Schrägstrich Proletariat, so wie es mal genannt wurde, und auf der anderen Seite eine radikale Ausgrenzung all dessen, was nicht Leistung im Sinne von Kapitalismus bringt, bis hin zu der Forderung, dass Leuten, die auf staatliche Transferleistungen angewiesen sind, zum Beispiel das Wahlrecht entzogen werden soll. Das ist natürlich auch radikal. Und das ist auch radikal demokratiefeindlich. Das hat nichts mit gemäßigt zu tun. Aber es als faschistisch zu bezeichnen, wäre eben schlicht und ergreifend wissenschaftlich wie auch politisch falsch.